Oh.
Soja-Nuggets, nennt man das so? Ich weiß es nicht. War aber sehr lecker.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit dem Jan.
Das bin ich.
Ich bin der Johnny. Ich bin auch dabei und wir haben auch wie immer einen Gast dabei und das ist dieses Mal der Falk.
Ja, moin moin.
Genau, moin moin ist auch schon sozusagen der erste Hinweis. Falk ist ebenso wie wir in Hamburg ansässig, wobei wir trotzdem in Corona-Zeiten uns heute fern zusammengeschaltet haben und wobei wir auch festgestellt haben, wir sind auch nicht so nah beieinander, also du sitzt im Bergedorf. Sich auch, da müsste einer von uns auch relativ lange fahren.
Und zwar du, weil ich sitze nämlich quasi direkt daneben.
Du bist um die Ecke, ne?
Ja. Mist. Ja, Gistacht ist nicht so weit, ne?
Ja, das stimmt. Dann bin ich ja froh, dass wir Fernschalte machen, dass ich nicht dann die Arschkarte gezogen habe, um da jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde rausfahren zu müssen.
Touché.
Gerade nochmal Glück gehabt. Falk ist aber nicht nur Bergedorfer mit Leib und Seele, sondern er ist auch Musiker. Beziehungsweise Sänger und Songwriter, wie man auch immer so gerne und so schön sagt. Mhm. Und oder wie es in deinem Promotext steht, Sänger und Songschreiber, die eingedeutschte Version, weil du
steht
machst
das
auch,
da tatsächlich?
Ja, steht da. Weil du machst tatsächlich auch deutsche Musik, aber noch erst seit relativ kurzer Zeit, ne? Also hier steht, die erste deutsche EP kam 2019.
Ja, ich glaube 2017 habe ich damit angefangen. Also davor, ich weiß jetzt nicht, wo ich ganz anfangen soll. Es gab Schülerbands vor knapp 20 Jahren.
Ja, lass uns doch mal ganz wirklich ganz am Anfang anfangen. Machen wir das mal direkt. Wie hat das überhaupt angefangen? Du bist ja jetzt nicht erst gestern geboren und machst ja wahrscheinlich schon länger Musik, wie das so.
Ich bin jetzt 38, werde dieses Jahr 39 und es war relativ spät, also ich habe, glaube ich, so mit 16 Gitarre erst angefangen. Und hier in Bergedorf gibt es ein Jugendzentrum, das halt nennt sich das Pink House, weil es halt ein ganz pinkes Haus ist. Und dort hatte ich Gitarrenunterricht und E-Gitarrenunterricht und unten im Keller gab es so Proberäume, wo du dich einmieten konntest. Und das habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht und dann haben wir gleich am ersten Tag uns dort eingenistet und mit zwei Schulkollegen so eine Schülerband gestartet. Das war mehr schlecht als recht, jetzt so im Nachhinein, wenn man
wie das so häufig ist.
Wenn man so drauf schaut.
Also ich habe, glaube ich, noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ja, meine erste Band, meine Schülerband, wo ich angefangen habe, ne? die war besser als meine heute eigentlich. Hätte man auch irgendwas falsch gemacht.
Das ging so, ich glaube, 2 Jahre, habe währenddessen eine andere Band kennengelernt, aber auch schon immer so für mich alleine gespielt und auch hin und wieder schon mal alleine aufgetreten. Und dann hatte ich fast 7 Jahre eine Rockband hier in Bergedorf und lokal, wie das oft so ist, ne? Du hast Schulfreunde und so weiter und lokal. Lief das halt sehr gut irgendwie. Ne? Da hattest du einen vollen Laden und dann bist du aber schon mal irgendwie nach Rahlstedt gefahren und hast da dann vor 8 Leuten gespielt. Oder so.
Da wollen die Kumpels dann halt nicht mehr hinfahren. So. Das
ne, das war, du hast halt regelmäßig im Bergedorf gespielt. Dann es gab damals gab es noch Bandabende für 5 Mark oder was und irgendwelche Juso-Band-Battles und sowas. Und
klar, da geht man dann auch hin, weil mal was los ist, ne? Weil überhaupt Live-Musik stattfindet.
Hast ja nichts anderes zu tun.
Ja.
Und während der Rockband hat sich das immer zwischendurch schon mehr rauskristallisiert, dass ich auch eigene Sachen geschrieben habe und am Ende hatte ich so ein bisschen Gitarrenunterricht und Gesangsunterricht und habe eigentlich mit denen am Ende gar nicht mehr das Instrument gelernt, sondern, also der Unterricht war in so einem kleinen Homestudio, sondern wir haben immer nur meine eigenen Songs produziert und irgendwann wollte ich das dann mehr alleine machen. Und dann ging das los und dann hatte ich diesen einfallsreichen Namen. Ich heiße ja nun Falk mit Nachnamen. Spitzname war immer Falco und irgendwie habe ich mich dann Falco genannt und dann hatte ich 2 Mitmusiker und habe das dann Falco Trio genannt.
Also dir ist nicht aufgefallen, dass der Name eventuell schon vergeben war?
Doch, das wusste ich schon.
Okay.
ich weiß auch nicht, wie ich darauf damals gekommen bin, aber es war dann auch von dieser Rockband halt völlig was anderes machen. Also ich hatte Lust mit Piano und Cello was zu machen und habe dann hier den bei uns den Kirchenmusiker gefunden und habe übers Internet Fidi kennengelernt, die ja auch schon bei euch war.
Ah, Fidi Steinberg, ja.
Genau, die hat lange mit mir zusammen musiziert.
Auch bei dem
Training? Ja, also ganz von Anfang an.
Weil ich muss mal dazu sagen, das Trio kenne ich nämlich ziemlich gut. Ihr habt damit nämlich ziemlich was gerissen hier in der Umgebung Bergedorf-Geestag, möchte ich mal behaupten, weil das halt so komplett mal was Neues war, so ein Cello auf der Bühne zu sehen und halt nicht die Rockband.
Hast du uns denn
halt
schon mal live gesehen damals vielleicht?
Ja, mehrfach, muss ich ja zugeben. weil ich habe früher im Jugendhaus Düne gearbeitet und da wart ihr ja auch des Öfteren mal.
Ja, stimmt.
Und auch in der Lola in Bergedorf hat man euch mal, glaube ich, gesehen und ja, war schon kein unbekannter Name.
Kennst du denn noch Two Fams, also die Rockband von davor?
Vielleicht vom Namen her, aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich das gesehen habe.
Okay.
Aber da schließt sich ja quasi ein Kreis sozusagen. Ist ja lustig.
Ja, und das war, glaube ich, 2007, 2008 oder sowas haben wir damit angefangen und dann so in Eigenproduktion CDs aufgenommen und gespielt. Dann wuchs es mal und Schlagzeug und Bass kamen dazu und ja, irgendwann ist dann der Pianist seinen Weg gegangen und Fidi ist ja auch erfolgreich ihren Weg gegangen. Und
dann hast du gedacht, ja, dann machst du halt auch alleine.
Ja, wie es halt so ist, ne, du spielst entweder alleine in vielen Kneipen in Hamburg oder Open Stages oder sowas und hab dann am Ende mit so einer klassischen Rockbesetzung gespielt, so wie heute auch. Und wir haben dann 10-jähriges 2017 im Birdland gefeiert und da gab es schon erste deutsche Songs, weil ich 2015 Papa geworden bin und dann gab es irgendwie, klingt jetzt vielleicht doof, aber es gab so diesen Moment, so ja, versuch es mal auf Deutsch, vielleicht versteht deine Tochter das ja irgendwann und oder wäre ganz cool, wenn sie das versteht.
Also und nicht so wie andere Musiker, die dann hoffen, oh nein, hoffentlich hören meine Kids die Lieder nicht. Solange sie noch nicht 18 sind, war es bei dir dann dir schon ein Bedürfnis sozusagen, dass du deinem Kind damit vielleicht auch was mitgeben kannst.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht, jetzt wie will ich klingen und welche Worte will ich benutzen und sowas, sondern habe drauf losgemacht und mich gleich wohlgefühlt damit. Und hab dann bei diesem Jubiläumskonzert, nachdem wir irgendwie so 2 Stunden gespielt hatten, nochmal so 4, 5 deutsche Sachen als Zugabe gespielt und es kam super an und dann weitergemacht. Das war dann so 2017.
Okay, genau. Das heißt, im Prinzip ist das ja eine ziemlich geradlinige Entwicklung, ne? Also hast du eigentlich alles so. Alles hat so dahin gezeigt, wo es dann auch gelandet ist bis jetzt sozusagen. Ja, machen wir doch einfach mal, jetzt wissen wir sozusagen so einigermaßen, wo du herkommst. Also abseits von Bergedorf, wobei ich nochmal als Randnotiz für dich auch, Jan. Also im Pinkhaus Bergedorf, wenn man die Zuckerwattemaschine mieten möchte, die kostet 80 Euro am Tag.
haben die eine?
Das steht hier zumindest. Da sollten wir uns vielleicht mal zusammentun und dann. Es gibt auch eine Slush-Maschine für 110 Euro am Tag. Da können wir uns so Slushs machen. Das ist
Equipment für eine fette Party.
Das ist richtig krank eigentlich. Biertisch, 2 Bänke, 5 Euro am Tag. Slush-Maschine.
Das wusste ich alles. Ich glaube, damals gab es das.
Zuckerwattemaschine. Hüpfburg 140 Euro am Tag. Also da kommt man mit relativ wenig Geld, kriegt man da richtig was gerissen. Also vielleicht sollten wir uns da mal ranmachen.
Ja, Frage ist nur, muss man denn da hin oder kann man das auch abholen und mitnehmen?
Hier steht Anlieferung eventuell gegen Mehrkosten. Nee, also wie ich das verstehe, kann man sich das leihen und das mitnehmen.
Ja,
und
mega.
Dann, ne, dass du dann.
Das machen wir.
Also da sollten wir uns mal melden und dann uns mal ausstatten. Finde ich auf jeden Fall. Spaceball. Gott, oh Gott, die haben ja ganz verrücktes Zeug, haben die. Okay, das nur am Rande. genau, gucken wir doch mal in die Zukunft. Was steht denn jetzt so an?
Ach, im Moment nicht viel und dann doch wieder so ein bisschen was, ne?
Gut, klar, ich meine, die aktuelle Situation,
man
das, ne,
hat natürlich ja, erstmal vieles klarkommen. Also ich weiß noch, ich bin die ersten beiden Märzwochen, habe ich so ein paar Termine gespielt und ich glaube so alles vor dem 13.3., so Lübeck, Rostock und so, das war alles ganz schön und ganz toll und der Laden voll. Und ich wollte dann eher ein bisschen Pause machen und habe am 13. März noch in Kiel im Prinz Willi gespielt. Also ein ganz kleiner Laden und meine Frau hat noch gesagt, ja, willst du da jetzt wirklich fahren und so und mach doch schon alles dicht und der Besitzer sagte mir so, du, gestern waren hier noch 50 Leute, wird schon nix, wird schon nicht so schlimm sein. Dann bin ich da angekommen und habe am Ende vor 3 Leuten gespielt, glaube ich, weil kaum mehr jemand auf der Straße war.
Ja, da wollte schon keiner mehr.
Aber es war die Presse, also die Kieler Nachrichten waren da. Und ich war dann mit so einem Konzert vor 3 Leuten in der Presse
am Ende. Manchmal lohnt es sich ja auch, es reicht auch, wenn einer da ist, ne? Wenn es der Richtige ist.
Das war schon sehr lustig.
Sehr gut. Genau, das ist jetzt sozusagen die Frage, ich meine, das geht natürlich auch vielen Musikern so und wenn du es auch gewohnt bist, immer viel live zu spielen, dann ist das jetzt natürlich auch eine komische Zeit gewesen.
Also es ist, Musik ist nicht mein Hauptjob. Und also ich bin Mediengestalter nebenbei und, oder was heißt nebenbei, vielleicht bin ich auch hauptberuflich Mediengestalter und
weiß man nicht so genau
nebenbei.
Ja.
Und hatte eh von März bis Ende Mai eine Pause quasi, weil viele externe Mitarbeiter, also ich bin bei der Tagesschau und viele externe Mitarbeiter müssen nach 18 Monaten in eine 3-monatige Pause
stimmt,
gehen.
Das habe ich schon mal gehört, ja. Da gibt's so
bevor der NDR dich einstellt, sozusagen.
Ja, also dich sonst halt einstellen müssten, ne? Das
genau,
ist so ein Trick irgendwie.
Und ich hatte halt diese Pause und eigentlich war schön Urlaub geplant und so, zum Glück noch nicht gebucht. Und am Ende war ich halt 10 Stunden Hausmann. Kind zu Hause, Frau im Homeoffice oder unterwegs. Also eigentlich kam diese Pause ganz gut oder ganz, ganz passend, auch
ja,
wenn man sich das anders vorgestellt hat. Ne?
Ja, klar. Nee, aber das war bei uns ja ganz ähnlich, dass wir auch tatsächlich sowieso gerade gesagt haben, wir machen in der Zeit nicht so viel, gig-technisch. Aber hast du denn jetzt sozusagen für die Zeit nach Corona, wenn es wieder richtig losgeht, Pläne, gibt es ein neues Album? Große Tour 2021. Das Corona-Album. Naja, ich glaube, ja, das gibt es wahrscheinlich von vielen Künstlern. Dann 2021 wird wahrscheinlich das Jahr der Corona-Alben.
Also ich habe die ersten Wochen habe ich halt gar nichts gemacht und konnte irgendwie auch nicht kreativ sein und habe dann nach und nach, so ich sag mal, vielleicht ein Song alle 3 Wochen mit meinem Gitarristen oder mit Produzenten so auch aus der Ferne gearbeitet, dass die einfach, ja, dass man viel telefonisch besprochen hat und dann haben die halt so Instrumentals gebaut und sowas. Mhm. Haben uns die Sachen so hin und her geschickt und es gibt jetzt fast schon eine Handvoll neue Songs.
Hat dir das Spaß gemacht, so zu arbeiten?
Ja, ich mag das ja manchmal ganz gerne, ne? Ich finde es manchmal tierisch anstrengend, diesen ganzen Tag von morgens bis abends im Studio zu sitzen und macht man jetzt diese Idee oder nimmt man diese oder nimmt man diese. Also mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, da ist es zum Glück so, dass die, ja, die wissen eigentlich, was ich
das
will.
Das machen, was du willst.
Die gehorchen.
Nein, die, also da werden dann irgendwie so Songbeispiele mitgeschickt, das soll vielleicht so und so klingen und so stelle ich mir das vor. Und eigentlich treffen die immer ganz gut meinen Nerv so, ne? Und im Endeffekt, natürlich fährst du dann am Ende auch hin und singst da ein und besprichst alles und sagst, das muss raus und das muss rein, vielleicht hier nochmal das Instrument und so. Also das,
aber
ich fand das
Zukunft
okay.
Aber würdest du schon wieder in den Proberaum gehen?
Ja, klar.
Mhm.
Also ist halt schon schön, so den Leuten auch in die Augen zu gucken, ne?
Ja, es ist schon eine direktere Zusammenarbeiten. Also es hat, glaube ich, beides so seine Vor- und Nachteile. Also wenn ich dran denke, wenn man so im Studio zusammenarbeitet, dann ist es natürlich auch irgendwie ein Nachteil, dass man nicht irgendwie meist in der Regel nicht weg kann oder ne, sich mal isolieren kann oder so. Es hat schon auch Vorteile, bei sich zu sein. So. Aber diese direktere Zusammenarbeit, die hat natürlich auch ihre Vorteile. Ist halt alles ein bisschen direkter. Aber du hast noch keinen konkreten Plan für das Corona-Album.
Nee, also ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nächste Jahr auch sehr ruhig sein wird. Und dass die ganze Branche und auch die Clubs auf jeden Fall das nächste Jahr brauchen werden, um sich zu erholen oder auch nicht.
Das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Nachhalt. Ne? Also ich habe heute auch schon zu jemandem gesagt, eigentlich selbst wenn jetzt das Virus auf einmal nicht mehr geben würde, ist es ja trotzdem im Kopf. Also ich denke auch so, vor allem so größere Konzerte, das wird auf jeden Fall noch dauern, bis das in dem Rahmen stattfindet, wie wir das gewohnt sind. Ich meine, es ist ja heute schon komisch, irgendwie einen Film zu gucken und da sind die Leute auf engstem Raum und umarmen sich, geben sich die Hände und völlig ohne Vorsicht. So. Und man sieht nicht mal, wie sie sich danach die Hände waschen. ganz gruselig.
Aber hättet ihr Lust, jetzt aktuell irgendwie Konzerte zu spielen? Wenn jemand sagen würde, hey, Autokonzert oder im kleinen Rahmen oder keine Ahnung, mit Bierbänken und dann ja gezähltes Publikum und sowas, oder seid ihr da mehr der Meinung, dass man lieber warten soll, bis es wieder richtig funktioniert?
Ja, also ich habe ja hier im Podcast schon gesagt, ich will halt, also ich würde so Autokonzert irgendwie so ein Format, wo man wirklich so absolut minimierte Gefahr hat, das würde ich schon machen. Ich finde halt nicht, dass es besonders gut funktioniert, ist so mein Eindruck. Also diese Entfernung sozusagen ist dann doch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also immer, wenn ich so Aufnahmen gesehen habe von Autokinokonzerten, fand ich es irgendwie komisch. Auch bis jetzt, egal welche Art ist das war oder welche Musikrichtung das war. Wie ist das bei dir, Falk? Hast du Bock, Autokino-Konzert zu spielen oder mit Abstand?
Also ich glaube, Autokino kann ich mir schwer vorstellen irgendwie. Wobei, wenn ich so eine Anfrage kriegen würde, würde ich es wahrscheinlich machen, nur um das mal zu erleben. Aber ich stelle es mir relativ schwer vor, da so angehupt zu werden. aber ich habe jetzt tatsächlich in 2 Wochen für ein Festival, wo ich so 2 kleine Support spiele, und das soll dann so mit Abstand und so sein. Dann sitzen die Leute und ja, haben dann irgendwie ihre 2 Meter Abstand.
Wie muss man sich denn die Musik jetzt vorstellen, die du jetzt machst? Ist das eher ruhig oder ist es eher rockig, poppig, oder wie beschreibt man deine Musik?
Wenn ich das alleine spiele, dann ist es schon eher etwas ruhiger, weil ich dann manchmal auch bewusst die ruhigeren Songs spiele. Also ich bin jetzt nicht der Kiezmucker, der da irgendwo im Academy oder sonst wo steht und da einen abreißt. Aber wenn ich dann mit der Band spiele, dann spiele ich halt auch andere Stücke und dann ist das schon recht rockig so.
Also auch ein bisschen anpassbar an die Bedürfnisse sozusagen.
Genau.
Tanzbar.
Mit der Band ist auch tanzbar, ja.
Tanzbar oder schmusbar, je nachdem. Wie ist das?
Klingt wie so ein schlechter Laden auf dem Kiez, die Schmusbar.
Ja, so ein bisschen Resterampe, so. Ein bisschen schmusen.
noch ein Absager einer Schmusbar.
Die ganz einsam. Gehen dann noch für die Chance auf einen Schmus.
Morgens um 17:30.
Oh Gott.
Oh Gott. Schlimm. Also was fehlt mir auch gar nicht.
Wie ist das, Falk? Du bist ja, hast du ja schon erwähnt, als Familienvater sozusagen, als Familienmensch. Wie ist das so mit Touren und dem, ich weiß nicht, ob du vorher viel getourt hast sozusagen, aber hat das auch, ich sag mal, viel verändert, was dein Bandleben, dein Musikeralltag angeht? Musst du dich da einschränken?
Man macht das von selber, dass es viel, viel reduzierter ist, ne? Also das Ganze, dass du nicht mehr jedes Wochenende spielst, sondern das dann vielleicht ein bisschen bündelst und sagst, jetzt spiele ich dann doch mal ein paar Termine lieber am Stück, damit ich nicht immer losjuckeln muss und ja, auch ein bisschen weniger, also dass man dann auch mal schaut, muss ich denn da spielen, lohnt sich das?
Nicht mehr jede Milchkanne mitnehmen.
Ja, also das hat man vor ein paar Jahren vielleicht gemacht, aber das muss nicht mehr sein. Also es ist etwas reduzierter und alles überlegter. Und
bisschen entspannter.
Ja, damit man da so eine gesunde Waage findet, ne? Sagt man das so, Waage?
Eine gesunde, es klingt so ein bisschen, als ob es eine Formulierung von mir wäre, wenn mir ein Sprichwort nicht mehr richtig einfällt. Ich lasse das gelten, eine gesunde Waage zu finden, ist auf jeden Fall wichtig. Also der harte Musiker-Lifestyle, den fällt man dann auch so ein bisschen runter.
Ja, auf jeden Fall, musst du.
Jan, wie ist das bei dir? Ich habe gehört, du hast eben schon Salat gegessen, ne?
Ja, ja, ich habe...
Auch du bist auf dem Weg zum gesünderen Lifestyle.
In der Tat, ja. Ich habe jetzt, weil ich ja auch in Kurzarbeit war, viel Zeit gehabt, mich mit diversen Themen auseinanderzusetzen und habe...
Wie zum Beispiel Salat.
Ein paar Dokus über die Fleischindustrie gesehen und was da so passiert. Aha. Und dann hat es bei mir irgendwie Klick gemacht und seitdem mag ich kein Fleisch mehr essen. Also ich mag den Geschmack vom Fleisch, aber ich mag es aktuell nicht essen. Und dann kam halt diese ganzen Vorfälle bei Tönnies noch dazu und dann immer nochmal und nochmal und nochmal wieder Ausbruch.
Hat sich alles nicht so mit Ruhm bekleckert.
Ja, du fragst dich dann halt so, ist das halt so geil, das zu essen und beziehungsweise ist das so geil, wie das produziert wird und ist es so toll, wie das ja in dieser Industrie gehandhabt wird und seitdem gibt's auch mal einen Salat. Ja, das hast du gut beobachtet.
Sehr gut. Also
was übrigens den Flo auch sehr, sehr freut, weil, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist es bei uns ja in der Band so, dass Flo der einzige Vegetarier war, hat auf Tour aber immer vegetarisches Essen bestellt. Also
Der hat euch immer gezwungen mitzumachen.
Musste auch vegetarisch essen. Ja, ja. Und dann kamen dann immer die Veranstalter so, ja, ihr viermal vegetarisch essen? Seid ihr alle vier Vegetarier? Und wir dann so, nein, wir sind ein Vegetarier. Und er hat uns das quasi dann so aufgezwungen, dass wir dann auch vegetarisch essen mussten. Was dann auch mal darin endete, dass wir, als wir mit Life of Agony auf Tour waren, da haben wir in Wien gespielt. Und da war es uns dann zu viel, dann sind wir stiften gegangen zu dritt. Und haben uns in so einem gutbürgerliches Gasthaus und haben uns natürlich ein Schnitzel bestellt. Und unser Bassist Malte, der eskaliert ja immer ganz gerne, wenn es um Essensbestellung geht, der hat dann gleich die Fleischerplatte sich dazu bestellt. Und dann haben wir quasi das, was wir die ganze Woche nicht an Fleisch hatten, haben wir dann innerhalb von ein paar Stunden danach geholt.
Komplett aufgeholt.
Das war echt heftig, ja. Mhm.
Ja, dann hat er jetzt ja quasi es geschafft, den ersten zu konvertieren.
Ja, mal schauen, wie lange, ne? Aber also im Moment habe ich da wirklich keinen Bock drauf.
Nee, ist ja auch, ist vermutlich auch wirklich gesünder und besser für alle Beteiligten.
Das kann ich noch denke ich auch.
Ich finde es eigentlich ganz süß auch von Flo, dass er euch dann zum Gemüseessen gezwungen hat. Finde ich, hat doch auch was.
Ja, gab aber auch viele Situationen, wo es halt irgendwie nicht so geil
wo
war.
Wo ihr nicht ganz so viel Bock drauf hattet.
Ja, da, wenn du halt hey, haben wir da nicht zusammengespielt? Ja, da haben wir doch zusammengespielt, im Lido in Berlin, oder? Mhm,
ja.
Und da gab's da auch diesen Skandal, wo dieses, wie heißt das, Seitan-Schnitzel?
Okay,
wo so ein Seitan-Schnitzel und das hat wie Schuhsohle geschmeckt.
Ich hatte das Gefühl, dass das Catering ganz geil. Gut war, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein, also...
Falk, wie ist es bei dir, wenn du auf Tour bist? Auf was legst du Wert im Catering-Bereich?
Hauptsache, es ist was da, ne? Also ich bin im Moment noch, ich esse gern Fleisch, reduziere es aber auch hier und da, weil es ist ja auch so bei der Tagesschau laufen dir ja auch immer nicht die schönsten Bilder über den Weg. Und ich ziehe mir da jetzt nicht massenhaft irgendwelche Dokus rein, damit mich das am Ende abturnt. Aber ich versuche es auch hier und da zu vermeiden, aber esse trotzdem gern schönes Steak und so.
Und auf Tour ist man froh, wenn es zwei, drei Schokoriegel gibt?
Ja, wenn, Also es ist immer schön, wenn ein bisschen mehr da ist, ne, als nur so eine Schüssel Gummibärchen.
Naja, wir kennen das ja auch alles, also manchmal ist ja auch einfach nichts.
Ganz schlimm finde ich, wenn da so eine Plastikschale steht, wo eigentlich Suppe reinkommt, da ist dann so ein Gummibärenmix drin und daneben steht zwei Äpfel und eine Banane.
Ja, genau, so eine,
das ist so,
es ist Obst da, so, ne, ist so eine.
Ja, es ist Obst
im Haus. Und das steht da auch schon die ganze Woche wahrscheinlich, ne?
Ja, schon mal so, der Apfel ist schon so mit braunen Stellen drauf und daneben stehen dann noch irgendwie 2 Liter Wasser und ein Sixpack Bier.
Aber es ist vielleicht auch einfach so, dass sie auch wissen, dass bei vielen von den Bands das Obst auch nicht angerührt wird, deswegen ist es auch egal.
Oh, neue Theorie, ist das wahrscheinlich, ah, guck mal, neue Theorie, vielleicht ist es mit dem Obst ja auch genauso wie mit dem nachgemachten Süßigkeiten, dass die auch von Band zu Band gereicht werden, bis sie so hart verfault sind, dass man sie wegschmeißen muss.
Also ich nehme mir immer gern, wenn es Mandarinen gibt, die nehme ich immer, weil die kann man so, die sind ja verpackt, das ist praktisch, das heißt, man kann sie auch mitnehmen und dann kann man noch im Auto sich eine Mandarine schälen und die ganzen Mandarinenschalen irgendwo zwischen die Sitze drücken. Oder so. Als kleine Surprise.
Auf unserem Rider steht immer Zitronen. Damit wir heiße Zitronen trinken können.
Oh, geil.
Also Wasser mit, heißes Wasser mit Zitronen und ja. Fischstimme und so, ne? Honig, weiß ja.
Voll healthy. Nee, aber ja, ich bin da bei Falk, wenn einfach schon mal was da ist, ist schon mal geil. Was ich ja am allerschlimmsten finde, ist, wenn man so wegen so super basic Sachen noch verhandeln muss, so wenn man noch kämpfen muss, um dann irgendwie einen Tee zu bekommen oder so. Und das ist auch so irgendwie, es gibt dann auch so bei manchen Läden, wo du eigentlich Catering hast, fehlen dann so essentielle Sachen und um die musst du irgendwie kämpfen und Leute nerven und keiner ist zuständig und keiner will dir das besorgen. Und dann finde ich es manchmal ehrlicher, wenn es irgendwie so wie es in England zum Beispiel die Regel ist, wenn du dann so Pubs spielst, die oft auch Live-Betrieb machen, dann ist das einfach ganz oft normal, dass du dir dein Bier halt kaufst. Und das ist dann irgendwie, das ist dann halt wenigstens ehrlich. So. Da kriegst du halt nichts geschenkt.
Die geben dann kein Bier for free, oder was?
Ja, das ist also sicherlich ab einer gewissen, wenn du die Läden ausverkaufst, wird sich das ändern, aber in meiner Erfahrung ist es, zumindest bis zu einem bestimmten Level sehr normal, dass die Pubs dir zwar was vom Eintrittsgeld geben oder vielleicht sogar alles vom Eintrittsgeld, aber du eben kein Bier bekommst. Mhm. Also manchmal kriegt man noch so Stage Water, das habe ich schon erlebt, aber es ist eben häufig so, dass du ganz normal zur Bar gehen musst, wie so ein Pleb. Da sind wir hier in Deutschland tatsächlich, so schlimm es auch manchmal ist, doch verhältnismäßig gut versorgt. Also so eine gewisse Wertschätzung ist schon da.
Bei mir ist auch viel, ja, du spielst auch viel in so, so Kulturzentren und sowas. Und oft wird dort halt auch Essen verkauft und dann such dir was von der Karte aus, ne?
Ja.
Und
ja, das ist auch super.
In der Regel bist du da immer gut versorgt.
Ja, ist meine Erfahrung ist das auch. Also wenn wir irgendwie auf Tour waren und man spielt in so Läden, die so Kulturzentren oder so sind, dann war das meistens eigentlich gut. Also in Deutschland, finde ich, ist man meistens noch, merkt man, dass so eine gewisse Wertschätzung da ist und die auch ein Interesse daran haben, dass du auch irgendwie satt bist oder zumindest nicht darbst.
Falk, machst du dein Booking eigentlich selber oder hast du eine Booking-Agentur im Hintergrund?
Alles selber. Also sei es,
okay.
Die Fotos mache ich nicht selber, aber ich designe das selber und ich mache das Booking selber, alles.
Hast du da mal, also ist das aus, ich sag mal, aus der Not heraus, also ich meine, ich bin zum Beispiel auch der Booker von meiner Band, auch weil wir nie einen sinnvollen Booker gefunden haben für uns, aber andere Positionen haben wir halt sozusagen vergeben. Ist es dir auch ein Bedürfnis, dass du selbst alle Fäden in der Hand hast? Dass du jetzt Management hast oder irgendwie sowas?
Also ich will das schon, irgendwie will man ja schon überall mitreden und auch das Ganze so ein bisschen leiten. Und also ich sag mal, wenn ich irgendwas release, dann hole ich mir natürlich hier und da Partner dazu, weil du das ja alles selber gar nicht stemmen kannst. Mhm. Aber ich merke auch zunehmend, dass ja, dass es schon ganz schön anstrengend ist manchmal. Also jetzt auch gerade, wenn du so diesen Spagat hast zwischen Familie und Musik machen und ich muss da irgendwie jetzt noch das Booking machen und gucken, ich da jetzt irgendwie Termine aneinander reihe, damit das irgendwie kompakt ist und ich jetzt nicht irgendwie jeden zweiten Tag nach Hause fahre und dann wieder losfahre und so.
Dann gibt's schon mal den Gedanken, dass es eigentlich schön wäre, wenn jemand anders auch was macht.
Ja. Und man hat ja auch immer so, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass du mit, ja, vielleicht habe ich noch nicht die richtigen Partner gefunden. Also ich habe immer das Gefühl, du machst viel alleine und kommst immer so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Stückchen weiter nach vorne oder nach oben. Hm. Und ja, sobald dann aber Release ist, musst du ja wieder von vorne anfangen. Es ist manchmal anstrengend.
Mhm. Ja, das ist...
Also kommt ja noch dieses ganze Social-Media-Zeug dazu, ne? Das ist ja auch immer nerviger.
Ja, klar, das hatten aber wir auch
immer wichtiger, ne?
Ja, wir haben auch schon öfter darüber geredet, das ist tatsächlich so eine lästige Notwendigkeit. Also das, aber es ist auch tatsächlich egal, welche Position es ist, Booking, Management, was weiß ich, Design und eben auch Social, wenn du jetzt einen Social Media Manager hast, ist es aber eben auch wirklich schwierig, da Leute zu finden, die das mit Herzblut machen für dich. Ne? Also das habe ich halt immer wieder mitbekommen, dass speziell so mit Bookern, dass du meistens auch dein bester Booker bist, weil du das größte Interesse daran hast, dass da was passiert.
Also ich das hier und da ausprobiert oder wo auch Leute gesagt haben, komm, ich mach das. Mhm. Und da gab es dann zum Beispiel schon, weiß ich nicht, von 15 Terminen stand mehr als die Hälfte und dann gab es noch so ein paar Lücken. Und ich habe gesagt, pass auf, hier sind die Termine und hier sind noch 500 Anfragen und vielleicht kann man das reinquetschen oder vielleicht hast du andere Ideen. So, und dann passiert auf einmal 2 Monate oder 2,5 Monate nichts mehr und in 4 Wochen willst du losfahren.
Und du hörst einfach nichts mehr zu den Themen.
Ja, und dann auf einmal, ja, ich habe es irgendwie auch nicht mehr jetzt so geschafft. Und dann stehst du da.
Ja. Ja,
und das habe ich ein, zwei Mal erlebt und dann denke ich mir, lass ich es lieber. Oder wenn die dann anfangen und noch irgendwie wollen, dass du die monatlich bezahlst und du weißt gar nicht wofür, ne? Also ob die was reißen oder nicht.
Ja, das ist halt tatsächlich das Problem. Also
sicherlich läuft das bei, sage ich mal, den großen Playern ein bisschen anders und den großen Booking-Firmen.
In dem Moment, wo man richtig Geld verdienen kann, ne? Also wo man jetzt als Booker sozusagen einen Artist hat, wo man einfach sinnvoll mitverdient, dass es sich lohnt, dann ist dein Interesse natürlich auch größer. Aber ja, das ist halt, wie gesagt, ich glaube, es ist immer so eine Frage des Herzbluts, was da drin steckt, solange es noch nicht um dickes Geld geht. Ja. Das geht's ja bei wenigen, sag ich mal. Jan, hast du noch eine von deinen merkwürdig direkten, konsequenten Fragen für uns?
Also ich habe ja schon versucht, so ein bisschen in die Richtung, ich hatte ja versucht, schon ein bisschen in die Süßigkeiten-Ecke zu kommen.
Ja.
Hat nicht ganz so geklappt, aber vielleicht, Falk, was war denn so bis jetzt dein größter Booking-Erfolg oder beziehungsweise das größte Event, auf dem du gespielt hast?
Das waren so, ja, ich glaube, so Support-Schichten, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr Alexander Knappe kennt. Ist am ein deutscher, sagt man jetzt, Songpoet, aber also den habe ich, das ist jetzt nicht allein meine Tat, aber ich mache ja auch Charity-Konzerte, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Und da hatte ich ihn zu Gast und dann haben wir uns mal ausgetauscht, hatten uns vorher schon bei einem Festival gesehen und dann habe ich für ihn, glaube ich, 2 oder 3 Mal Support gespielt. Und das war schon sehr cool, wenn du dann so allein mit deiner Gitarre da im, wie heißt, Meertheater in Hamburg stehst. Ist schon ganz schön. Und sonst die ganzen Sachen wie Hafengeburtstag, Rockspektakel und so, wenn man da reinkommt, weil auch dort ja immer größere Bands spielen oder wenn ich jetzt mal den Hafengeburtstag nehme, das ist ja oft alles mit Covermusik zugehauen.
Ja.
Ist das schon ganz cool. Und wenn du dann irgendwie so NDR als Sponsor hast oder sowas. Das haben wir im letzten Jahr haben wir das gemacht, genau.
Mega cool, aber wo hast du da gespielt, auf welcher Bühne?
Das war NDR 90,3, direkt an den Landungsbrücken.
Ach, die fette?
Vom Elbtunnel. Ah, ja, die war leider,
Alter.
Ich glaube, vor 2 Jahren hatte die noch dieses riesen
Dach drüber, ne?
Ja, mit dieser Plane. Und da war ich selber und dachte, geil. Und dann hieß es, wir spielen. Da dachte ich, ja, geil, endlich auf dieser Bühne. Und dann war man so, ja, das Budget wurde ein bisschen verkleinert und dementsprechend gab es dieses Dach nicht mehr. Und so. Ach so. Aber trotzdem sehr schön.
Genau, und Charity-Konzert, das hatte ich auch gelesen. Du machst auch selbst, hast quasi eine, ich weiß nicht, ist das eine Reihe von Charity-Konzerten oder fängt das jetzt erst an?
Mittlerweile ja. Also ist jetzt seit, ich muss mal hier gucken, seit 2013 das erste.
Ah ja, okay.
Ende 2013, ja.
Das ist ja tatsächlich schon. Dann erzähl mal, worum geht's da?
Angefangen hat es, dass wir Bandkreis eine Freundin und Studiosängerin an Krebs verloren haben 2012 und die war auch so ein bisschen so ein Bergedorfer Urgestein und da habe ich damals mit Fidi, weil wir auch so gut mit ihr befreundet waren, das fand ich, klingt vielleicht doof, aber es war so ein Moment, wo du gesagt hast, wir wollen jetzt irgendwie mal was machen. Mhm. Und da haben wir uns in Hamburg ein bisschen umgeschaut und es war ziemlich schnell klar, dass es für Kinder sein soll. Und haben das Kinderkrebszentrum gefunden oder entdeckt, was im UKE ist. Und haben die dort angeschrieben, lange telefoniert, dort besucht und uns die Arbeit angeschaut. Und dann gesagt, ja, komm, wir machen so ein Charity-Konzert. Beziehungsweise war davor die Idee, eine kleine EP zu machen, durch Sponsoren finanziert. Und wir haben beide damals in den Schanzenhöfen gearbeitet, dort, wo Tim Melzer seine Bullerei hat und das Elbgold-Café ist. Und wir haben unsere Firma gefragt, haben Melzer gefragt, wir haben das Elbgold-Café gefragt und wir hatten schnell irgendwie, weiß nicht, ein paar tausend Euro zusammen, haben so eine Charity-EP gemacht und dann gesagt, komm, lass mal so ein Konzert versuchen. Da hatten wir damals Alexander Knappe auch und Duncan Townsend und Hagen Kur, den Cellist, und Sebo und Volkan Beider von Orange Blue. Und das lief gut und hat Spaß gemacht und dann haben wir gesagt, komm, machen wir noch eins. Haben das dann in der Katharinenkirche gemacht und von da an wusste ich, dass ich das irgendwie öfter machen will. Also ich hatte vorher schon so eine kleine Konzertreihe, wo ich so Nachwuchskünstlern eine Bühne gegeben habe, weil ich selber wusste, wie schwer das manchmal ist, sich ein Konzert zu organisieren, und habe die dann hier in Bergedorf spielen lassen auf dem Donnerstag und auf dem Samstag oder am Tag drauf im Freundlich und Kompetent in Hamburg und hatte halt diese Reihe. Und als wir dann die ersten beiden Charity-Konzerte gemacht haben, habe ich gesagt, komm, ich lass das mit dieser Konzertreihe und mach jetzt nur noch diese Charity-Sachen. Und dann haben wir mit der Prinzenbar und mit dem Knust feste Partner gefunden. Heißt, wir sind im Juni, in der ersten Woche im Juni immer in der Prinzenbar und im Dezember im Knust. Und das läuft jetzt seit 7 Jahren mit 6, 7 Künstlern, die dann immer so 2 Songs spielen. Und ja, also es ist bunt gemischt. Pohlmann, Flomega, Jan Plewka, Reinhold Beckmann.
Also schon ganz schön hohes Niveau, sehr cool.
Also es ist so nebenbei wirklich eine Jahresaufgabe, ne? Also ich mache mein Booking, wo du dir vorstellst, dass ich vielleicht 150 E-Mails jedes Jahr schreibe und dann muss ich halt diese Konzertreihe am Laufen halten. Und die Leute merken aber so langsam, wenn du jedes Jahr immer wieder anfragst, dass das nicht nur so, wir machen hier mal ein Konzert, sondern dass es eine feste Reihe ist. Und wir hatten jetzt im letzten Jahr dann mal es etwas anders gemacht und hatten dann Max Mutzke mit Monopunk da, die dann irgendwie so eine, weiß ich nicht, 3/4 Stunde gespielt haben. Mhm. Also das ist immer so ein bisschen, ja, dass man guckt, was sich ergibt, und wenn du einen etwas größeren Künstler hast, ist es natürlich auch doof, den nur für 3 Songs da irgendwie herzuholen.
Ja, klar.
Das ist für die dann manchmal ein bisschen,
Vielleicht ist es auch zu teuer. Obwohl, die machen es wahrscheinlich ja preisgünstig oder kostenlos, ne?
Also ich habe auch schon einigen abgesagt, weil die trotz Charity 1000 Euros verlangt haben.
Das kann ich mir nämlich auch vorstellen. Also man kann man ja auch argumentieren, dass man sagen kann, ja, ich kann es mir nicht leisten, aber ja, ist schon ein bisschen assi.
Aber will ich jetzt auch keinen Namen nennen.
Nee, besser so. Hast du was, wofür du da Werbung machen kannst? Gibt es da einen kommenden Termin trotz
Wir Pandemie? Hoffen, also wir haben jetzt im Mai natürlich abgesagt und wir hoffen, dass wir, ich glaube es ist der 3.12., also wir haben uns gesagt, dass wir es auf jeden Fall durchziehen werden, auch wenn jetzt nur bestuhlt 60 Leute ins Knus dürfen. Mhm. Wir haben gesagt, dass wir jetzt, weil es auch total anstrengend ist, gerade wenn ich jetzt da 5 Künstler habe, dass ich die jedes Mal immer alle 5 wieder auf einen neuen Termin packen muss.
Ja, ist schon immer schwer genug, ne?
Und deswegen haben wir gesagt, um auch überhaupt ein Zeichen zu setzen, dass Musik stattfindet, machen wir das auf jeden Fall. Mhm. Und ja, ich glaube, Mrs. Greenbird, Alina und dann haben wir aus Hamburg noch Gutbier und Vogeler und Goscha Jasinska. Eine Blues-Sängerin, die ich auf Instagram entdeckt habe.
Ja, auch cool. Ja, das ist doch auf jeden Fall interessant. Jan, hast du noch
einen? Also wenn da nur 60 Leute rein dürfen, dann wäre es jetzt auch eh schon ausverkauft.
Immerhin.
50 guck. Karten sind verkauft.
Das ist auch schon mal was. Also jetzt kann man quasi drauf hoffen, es dürfen nur 60 rein, dann können wir direkt das Sold Out draufschreiben. Nee, aber wäre natürlich schöner, wenn man dann schon ein bisschen mehr machen kann. Jan, hast du noch eine letzte Frage?
Ja, wenn du Solo gespielt hast und von der Bühne kommst, was ist das Erste, was du machst, außer deine Gitarre wegpacken?
Da ich Solo auch allein unterwegs bin, meistens ist es das Erste, ich schnapp mir ein Bier und dann gehe ich zu den CDs. Und verkaufe.
Dann werden Verkaufsgespräche geführt.
Genau.
Ja, sehr gut. Dann würde ich mir jetzt auch mal ein Bier holen, weil heute ist ein sehr verdammt heißer
das
Tag.
Das ist eine und, wirklich gute Idee, mich. Jan. Ich glaube, ich trinke jetzt auch gleich ein Bier. Aber man darf auch nicht alkoholische Sachen trinken. Alkohol ist gar nicht gut und wir wollen das auch nicht zu sehr verherrlichen. Das war wie heißt es? Bandleben, der Podcast über das Musikmachen mit Jan und Johnny. Und wir hatten heute den Falk zu Gast, ehemals vom Falco-Trio und jetzt solo deutschsprachig im Auftrag seiner Tochter unterwegs, aktuell nicht, aber irgendwann wieder. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich danke für die Einladung.
Und dass wir ein bisschen schnacken konnten. Und dann ist jetzt Bierchenzeit, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns auf www.bandleben.de, auf Instagram, auf Facebook und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns mal eine Bewertung da. Da geht nämlich noch was.
Vielen, vielen Dank und schönen Abend noch.
Tschüssi.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.